Winston Churchill wurde einmal gefragt, was man seiner Meinung nach für Fähigkeiten haben müsste, um Premierminister zu sein. Der Premier setzte sein berühmtes Bulldoggengesicht auf und dachte einen Moment nach. Und dann sagte er, man muss jederzeit vorhersagen können, was am nächsten Tag, in der nächsten Woche, im nächsten Monat und im nächsten Jahr passieren wird. Er machte eine kurze Pause und fügte dann hinzu, und hinterher muss man eine Erklärung dafür parat haben, warum alles ganz anders gekommen ist. Ihr Lieben, manchmal passt diese Beschreibung ja auch zu dem, wie wir uns unser Leben vorstellen und aufbauen. Wir investieren in unsere Ausbildung und träumen davon, einmal Karriere zu machen. Wir suchen nach einem Partner fürs Leben und hoffen auf eine glückliche Familie. Wir halten uns fit und gehen davon aus, gesund zu bleiben und lange zu leben. Wir glauben an Gott und sind sicher, dass er immer gut auf uns aufpassen wird und dass uns nichts Schlimmes passieren wird. Doch plötzlich läuft das Leben ganz anders, als wir uns das dachten. Wir stellen schmerzhaft fest, dass wir nicht alles und sein können, was wir uns vorgestellt haben. Wir stehen vielleicht vor den Scherben unseres Lebens und müssen anfangen, mit unseren Grenzen zu leben. Ein erster Schritt besteht darin, dass wir uns unseren Verlusten einmal stellen und sie betrauern. Leider verdrängen die meisten Menschen diese Trauerarbeit. Dabei sind wir doch mehr oder weniger alle davon betroffen. Schon im Moment unserer Geburt erleben wir den ersten Verlust. Wir verlassen den Schoß unserer Mutter, in dem wir geborgen waren, und landen in einer kalten und lauten Welt. Wir erblicken das Licht der Welt, so sagen wir, und stellen fest, dass es von einer Neonröhre stammt. Schneller als wir denken, ist unsere Kindheit vorbei. Und schließlich verlieren wir auch noch unsere Jugend. Noch so viele Schönheitsoperationen, Kosmetika, Diäten oder Fitnessprogramme können den Prozess des Älterwerdens aufhalten. Irgendwann sagt uns unser Geburtsdatum, dass wir 50 werden und unsere Jugend verloren haben. Bis dahin mussten wir uns wahrscheinlich auch schon von einigen lieben Menschen verabschieden. Großeltern oder vielleicht sogar die eigenen Eltern, vielleicht sogar der Partner und Kinder sind gestorben. Sie fehlen uns. Krankheiten und die Narben davon haben unser Leben eingeschränkt. Beziehungen sind kaputt gegangen. Wir mussten manche schwere Enttäuschung verkraften. Vielleicht beging ein Freund Selbstmord, der Ehepartner hatte eine Affäre. Irgendwann haben wir vielleicht sogar all unsere Träume verloren. Vielleicht hast du mal von einer großen Karriere geträumt oder auf viele Kinder gehofft, doch die Firma hat deine Stelle wegrationalisiert und Kinder konntest du keine bekommen. Oder wie oft musstest du schon deine vertrauten Alltagsabläufe umstellen? Jeder Stellenwechsel, jeder Umzug, jeder Neuanfang geht zunächst einmal mit einem Verlust einher. Auch unsere Kinder werden immer unabhängiger und wir müssen sie eines Tages loslassen. Ein Verlust. Selbst den besten und begabtesten Menschen treffen solche Verluste. Frag nur mal Hiob, was er alles verloren hat. An einem einzigen Tag wurden ihm seine Kinder, seine Reichtümer und seine Gesundheit genommen. Schrecklich. Und warum? Die Bibel sagt, dass der Grund darin lag, dass der Teufel meinte, Hiob würde nur an Gott glauben, weil es ihm gut ging. Und das wollte er gerne mal testen. So gehören Verluste zum Leben von uns allen. Die kaputte Welt, in der wir leben, fordert ihren Tribut. Aber auch die Grenzen, die Gott uns als Menschen gesetzt hat, führen zu Verlusten. Wir haben eben nicht für alles Zeit und Kraft und Geld auf dieser Welt. Diese Grenzen sollen uns Demut lehren. Wir sollen erkennen, dass wir eben nicht Gott sind, sondern nur Menschen. Der englische Begriff für Demut lautet Humility. Das leitet sich von dem lateinischen Wort Humus ab und bedeutet nichts anderes als Erde. Gott will, dass wir bodenständig bleiben. Darum hält er Leid und Verlust nicht von uns fern. Sie machen uns menschlicher. Und wenn wir uns ihnen stellen, können wir an ihnen sogar im Glauben wachsen. Darum möchte ich dir mit diesem Gottesdienst Mut machen, dich in dieser Woche mal deinen Verlusten zu stellen. Was hast du alles schon in deinem Leben verloren? Welche Verluste hast du erlitten? Worüber bist du traurig? Oder was müsstest du mal loslassen? Was willst du betrauern und Gott klagen, wenn wir in den kommenden Tagen auf Karfreitag zugehen? Ein zweites, bei Jesus trauern lernen. Jesus stellt diesen Prozess der Trauerarbeit unter eine wunderbare Verheißung. Er sagt, selig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Unser Herr zeigt uns sogar an seinem eigenen Leiden, wie das geht. Er trauert für uns im Garten Gethsemane. Jesus hat die himmlische Herrlichkeit aufgegeben und ist ein Mensch aus Fleisch und Blut geworden. Das war schon schwer. Aber nun beginnt der Prozess seines Sterbens. Es wird ein schwerer Weg, der am Kreuz endet. Und Jesus klagt und schreit seine Angst heraus. Matthäus berichtet, Angst und tiefe Traurigkeit befielen Jesus und er sagte, ich bin so bedrückt, ich bin mit meiner Kraft am Ende. Mein Vater, wenn es möglich ist, erspare mir, diesen Leidenskelch trinken zu müssen. Aber es soll geschehen, was du willst und nicht, was ich will. Dem, der ohne Sünde lebte, wird im Garten Gethsemane die Sünde der ganzen Welt auferlegt. Jesus sieht die Sünde nicht mehr nur bei einzelnen Menschen um ihn herum, nein, die Sünde trifft ihn plötzlich selbst. Und er spürt seine zerstörerische Kraft am eigenen Leib. Er erschrickt vor ihrer verabscheuungswürdigen Natur. Jesus erkennt, wie die Sünde ihn mehr und mehr von Gott wegzieht und sein Leben kaputt macht. Ein Abgrund tut sich vor ihm auf. Die Verdammnis trifft Jesus. Und es beginnt ein Todeskampf mit Zittern und Zagen. Jesus vergießt an unserer Stelle Tränen voller Reue und Schmerz. Der Hebräerbriefschreiber sagt, als unser oberster Priester tritt Jesus in diesem Moment für uns vor Gott ein. Er bringt ihm das Opfer dar, das wir Gott schuldig geblieben sind. Jesus wirft sich sozusagen an unserer Stelle Gott an den Hals. Doch Gott sagt zu seiner Bitte um Verschonung nein. Der Kelch geht nicht an Jesus vorüber. Im Gegenteil, er lud auf sich all unsere Schmerzen und die Strafe lag auf ihm zu unserem Heil. So sagt Jesaja. Jesus schmeckt intensiv, was es heißt, von Gott getrennt zu werden, aus seiner Liebe entlassen zu werden, seinem Zorn nicht entrinnen zu können und die Gnade nicht mehr zu spüren. Die Mächte der Hölle sind gegen Jesus losgelassen worden. Es ist ihnen nun gestattet, all ihre Bosheit gegen Jesus ins Feld zu stellen. Und das ist der Grund, warum Jesus ins Gebet geht und warum die Jünger beten sollen. Sie sollen beten, dass sie nicht in Anfechtung fallen, aber sie versagen. Und das ist auch der Grund, warum Jesus Kraft braucht. Kraft aus der Höhe, die ihm ein Engel tatsächlich bringt. Und trotzdem bleibt diese Nacht so voller Schrecken und Trauer für ihn. Im Psalm 18 lässt sich etwas davon erahnen, was Jesus hier durchgemacht hat. Dort heißt es, es umfingen mich des Todes Bande und die Fluten des Verderbens erschreckten mich. Des Totenreichs Bande umfingen mich und der Schrecken des Todes überwältigte mich. Nur Petrus, der spuckt in dieser Nacht immer noch große Töne. Doch Jesus ahnt, dass auch ein Petrus sich nicht an seine Versprechen halten können wird. Dreimal wird er behaupten, Jesus nicht zu kennen. Und Jesus ist traurig darüber. Er weint. Waren die 3 Jahre mit Petrus womöglich vergebliche Liebesmühe? Er schläft wie die anderen Jünger beim Beten ein. Noch nicht einmal eine einzige Stunde können sie mit Jesus wachen und im Gebet bleiben. Traurig. Judas ist schon weg. Er wird bald kommen, um ihn an die Führer der Juden zu verraten. Judas hat sich tatsächlich auf die Seite des Teufels gestellt. Dabei hat Jesus alles versucht, ihn davon abzuhalten. Alles vergebens. Traurig. Ich hoffe, ihr merkt, Jesus ist nicht der Superheld, der ohne innere Kämpfe und Gefühle jede Schwierigkeit im Leben meistert. Er ist der wahre Mensch. Der wahre Mensch, der uns zeigt, dass auch Trauer und Tränen zu unserem Leben gehören. Wörtlich heißt es hier, Jesus fing an zu trauern und zu zagen und sprach: Meine Seele ist sehr betrübt bis in den Tod. Dann fällt Jesus nieder und legt sein Gesicht auf den Boden. Sicher ist das bei den Juden auch eine Geste der Anbetung Gottes. Aber ich denke, es zeigt auch, wie schwer es ist, sich in einer solchen Situation überhaupt auf den Beinen zu halten. Die Trauerarbeit kostet Kraft. Lukas berichtet uns, dass der Schweiß von Jesus wie Blutstropfen aussah. Er schwitzte Blut und Wasser. Und er ließ seine Trauer und seine Angst körperlich raus. Nichts hielt Jesus zurück. Nichts schluckte er herunter. Denn aus richtig durchlebter Trauer und Klage entsteht neuer, lebendiger Glaube. Der Schmerz und der Schmutz, die sich in unserem Innern angesammelt haben, werden durch die Trauer aus unserer Seele herausgeschwemmt. C.S. Lewis schreibt deswegen: Wir sollen Gott immer sagen, was in uns ist und nicht, was in uns sein sollte. Und ich möchte das als Anfrage an dein und mein Gebetsleben dir gerne mitgeben. Wie würde dein Gebetsleben aussehen, wenn du Gott immer das sagen würdest, was dich wirklich bewegt? Was würde sich verändern, wenn du ihm nicht nur die Dinge sagst, von denen du glaubst, dass er sie hören will? Wenn du mal anfängst, Gott wirklich dein Leid zu klagen. Ich weiß, manchen Leuten gefällt dieser Jesus nicht, der mit dem Tod ringt und vor Angst zittert. Sie glauben lieber an einen starken Sohn Gottes, der allmächtig alle Probleme beiseite schiebt, auch in unserem Leben. Doch weder bei Jesus noch bei uns ist es gut, wenn wir versuchen, Verluste, Schmerz und Trauer zu verdrängen. Irgendwann brechen sie doch aus uns hervor. Unbewusst haben wir uns eine Menge Verteidigungsstrategien angeeignet, um uns vor schweren Wegen zu schützen. Aber leider verhindern diese Strategien, dass wir geistlich und emotional reifen. Ich will uns ein paar von diesen Strategien einmal vorstellen. Als Jesus zum ersten Mal davon sprach, dass er sterben würde, um die Menschheit zu retten, da widersprach ihm Petrus energisch. Er sagte: Herr, das darf doch nicht sein. Nie darf dir so etwas zustoßen. Petrus verleugnet, dass aus einem Verlust etwas Positives wachsen kann. Er will Jesus nicht aufgeben, um keinen Preis. Er weigert sich, diese schmerzhafte Vorstellung überhaupt an sich heranzulassen. Bis heute ist es auch bei uns eine beliebte Methode, dem Schmerz aus dem Weg zu gehen. Wir reden uns ein, dass es uns trotz allem gut geht. Uns wurde gerade gekündigt, das Auto ist defekt und die Mutter ist todkrank, aber wir wollen uns keine Sorgen machen und nicht klagen. Ein zweites, angreifen. Auf dem Weg in den Garten Gethsemane prophezeit Jesus gegenüber Petrus: Ich versichere dir, in dieser Nacht, bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen und behaupten, dass du mich nicht kennst. Da sagte Petrus: Aber Herr, wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich ganz bestimmt nicht verleugnen. Das Gleiche sagten auch alle anderen Jünger. Man sagt, dass Angriff die beste Verteidigung ist. Darum reagieren wir manchmal sehr gereizt, wenn wir mit unseren Grenzen konfrontiert werden. Wir werden wütend und schreien: Sprich nicht so von ihr, sie ist tot und das macht sie auch nicht wieder lebendig. Oder wir reagieren wie Petrus und sagen: Ich doch nicht, lass mich in Ruhe. Manchmal spielen wir unseren Verlust auch herunter, um uns vor ihm zu schützen. Wir geben zu, dass etwas nicht stimmt, doch auf eine Art, die Situation weniger ernst erscheinen lässt. Wir sagen zum Beispiel: Mein Sohn macht sich ganz ordentlich, er trinkt nur noch hin und wieder etwas. Tatsächlich trinkt er sehr viel und schläft nur noch selten zu Hause. Eine weitere Verteidigungsstrategie besteht darin, sich und anderen Schuld zuzuweisen. Mancher sagt zum Beispiel über seine Kindheit: Es war meine Schuld, dass sich meine Mama nicht um mich gekümmert hat und ständig trank. Ich war es einfach nicht wert. Das stimmt doch nicht. Aber mit dieser Aussage müssen wir uns nicht mehr dem Schmerz stellen, dass wir vernachlässigt wurden. Gleiches gilt auch für Schuldzuweisungen, wie ich sie oft im Krankenhaus gehört habe. Da fallen manchmal Sätze wie: Die Ärzte sind schuld, dass es unserem Vater so schlecht geht. Vielleicht haben die Ärzte wirklich Fehler bei der Behandlung gemacht, aber es wird übersehen, wie krank der Mann wirklich war und dass er jahrelang ungesund gelebt hat. Gerne suchen wir nach Entschuldigungen und Alibis, um Verluste und Schmerzen zu rechtfertigen. Wir sagen zum Beispiel, wusstest du, dass der Simon eine genetische Veranlagung zum Zorn hat, die in seiner Familie schon häufig vorkam? Aus diesem Grund hat er einfach bei Jesus damals versagt. Oder auf heute übertragen, aus diesem Grund hilft ihm der Hauskreis nichts. Oder wir spielen eine Krise in unserem Leben herunter, indem wir uns mit anderen vergleichen. Wir ziehen Statistiken und Allgemeinwahrheiten heran, um uns nicht betroffen zu zeigen. Wir sagen im Vergleich dazu, wie es anderen Leuten geht, geht es mir doch gar nicht so schlecht. Und manchmal, da wechseln wir auch einfach das Thema, um bedrohliche Gespräche zu vermeiden. Wir lenken ab und sagen, warum siehst du immer nur das Negative und hackst darauf herum? Erinnere dich doch einfach daran, wie viel Spaß wir als Familie an Weihnachten hatten. Die Jüdin Hilda erlebte zum ersten Mal eine christliche Beerdigung, als eine Arbeitskollegin von ihr starb. Zu Beginn der Trauerfeier verkündete die Familie, dass dies keine Zeit für Trauer sein solle, sondern eine Zeit des Feierns. Sie sangen Lobpreislieder, weil ihre Tochter nun im Himmel bei Jesus sei. Sie zitierten die Bibel, wo es heißt, dass dem, der Gott liebt, alle Dinge zum Besten dienen. Ungläubig verfolgte Hilda die Beerdigung. Sie fragte sich, sind diese Menschen echt? Haben sie eigentlich irgendwelche Gefühle? Am nächsten Tag kehrte Hilda an ihren Arbeitsplatz zurück. Sie war wütend, weil mit dem tragischen Verlust ihrer Freundin so leichtfertig umgegangen worden war. Sie schrie, weint und trauert ihr Christen eigentlich nie? Seid ihr überhaupt Menschen? Natürlich steht in der Bibel, dass wir nicht so weinen und trauern sollen wie die Menschen, die keine Hoffnung haben. Doch auch Christen dürfen weinen und traurig sein. Der weise Prediger sagte, alles auf der Welt hat seine Zeit. Weinen und lachen, klagen und trauern und tanzen. So weinte Jesus. Er weinte um Lazarus, seinen guten Freund, der gestorben war. Er weinte über sein Volk in Jerusalem, als er in Jerusalem einzog. Er weinte im Garten Gethsemane über die Jünger und sicherlich auch über das, was ihm bevorstand. Unsere Kultur hingegen und leider oft auch unsere Gemeindekultur lehrt gerne, dass wir stark sein müssen. Darum betäuben viele ihren Schmerz, indem sie sich beschäftigen. Sie arbeiten 70 Stunden pro Woche, um nicht an ihre Verluste denken zu müssen. Andere sehen ununterbrochen fern, schwelgen in Pornografie, essen oder trinken viel und nehmen Tabletten. Jedes Mittel ist recht, um den Schmerz aus dem Weg zu gehen. Der Literaturprofessor Philip Simmons hat daher ein Buch geschrieben mit dem Titel »Fallen lernen«. Der Segen eines imperfekten Lebens. Simmons erkrankte mit 35 Jahren an der unheilbaren Muskelerkrankung ALS. Und er macht uns in diesem Buch Mut, dass Gott auch in unseren Schwächen mächtig wirken kann und dass wir fallen lernen dürfen. Wir dürfen zu unseren Schmerzen und Verlusten stehen. Wir müssen sie nicht verdrängen. Und wir müssen uns auch nicht für unsere Schwächen schämen, wie es ein Gottesdienstbesucher mal ausdrückte. Er sagte, ich dachte, es wäre besser, wenn ich mich von der Gemeinde fernhalte, solange ich nicht über meinen Verlust hinweg bin und dauernd weinen muss. Schade. Denn was geht uns an Ehrlichkeit und Mitgefühl alles durch diese Schamkultur verloren? Ein Indianer mag keinen Schmerz kennen und ein deutscher Junge vielleicht nicht weinen, aber als Christ darfst du beides. Wie Jesus darfst du deinen Schmerz deinem Gott klagen und mit deinen Freunden in der Gemeinde beweinen. Und wenn dir ein Verlust alle Lebenskraft und Freude genommen hat, dann bist du in der Gemeinde genau richtig. Du darfst hier traurig sein, denn wir wurden alle schon enttäuscht. Wir kennen das Gefühl, verletzt und entmutigt zu sein. Und ich hoffe, dass wir dich besser begleiten, als es Petrus, Jakobus und Johannes mit Jesus getan haben. Sie schliefen ein, als Jesus sie so dringend brauchte. Und das zeigt mir, es ist nicht leicht, die Trauer miteinander zu teilen. Aber die drei haben aus ihrem Versagen gelernt. Sie wurden später zu treuen und verlässlichen Freunden, die Jesus von Herzen geliebt haben. Sie haben Jesus geholfen, das Ziel seiner Mission zu erreichen und den Willen des himmlischen Vaters zu erfüllen. Darum viertens, den Willen Gottes umarmen. Als Jesus im Garten Gethsemane vor Augen steht, was er alles verloren hat und noch verlieren wird, da betet er: Mein Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Leidenskelch an mir vorübergehen. Aber es soll geschehen, was du willst und nicht, was ich will. Jesus erklärt sich hier mit dem Willen Gottes für sein Leben einverstanden. Einverstanden, auch wenn die Wege Gottes nicht immer leicht und bequem sind und er das Kreuz vor Augen hat. Jesus ist aber versöhnt mit den Wegen, die ihn der Vater in der Vergangenheit geführt hat. Und so willigt er jetzt mutig ein, den Wegen Gottes auch weiterhin zu vertrauen. Jesus umarmt sozusagen mit diesem Gebet den Willen Gottes. Und er lässt dabei seine Verlustängste los. Dreimal wiederholt er dieses Gebet, um immer mehr von seinem Willen, seinen Bedürfnissen und seinen Fragen loszulassen. Und am Ende stellt Jesus fest, dass er tatsächlich nie tiefer fallen kann als in Gottes gute Hände. Er verzichtet auf die Legion Engel, die ihn hätte befreien können. Er fängt an, für seine Peiniger zu beten. Er heilt und vergibt noch in der dunkelsten Stunde, weil er spürt, dass die liebenden Hände seines liebenden Vaters im Himmel unter ihm sind. Er sorgt auch für seine Jünger und seine Mutter am Kreuz. Er nimmt das schwere Kreuz auf sich und denkt dabei nur an dich und an mich. Er erträgt Spott und Hohn ohne zu klagen, weil Gott ihn trägt. Seitdem gehört zum Kern des christlichen Lebens, dass wir durch den Tod zum Leben gelangen, dass der Weg zur Auferstehung über den Karfreitag hindurchführt. Das gilt nicht nur für das Ende unseres Lebens, wir erleben es in allen unseren Verlusten. Als Margot Käßmann vor einigen Jahren von allen ihren kirchlichen Ämtern zurücktrat, da war das ein schwerer Verlust für sie. Sie war betrunken Auto gefahren und dabei erwischt worden und es tat ihr sehr leid. Niemand verlangte ihren Rücktritt, denn wir versagen allemal. Aber sie hielt sich als Vorbild nicht mehr für tragbar. In einer Presseerklärung schrieb sie: Am vergangenen Samstagabend habe ich einen schweren Fehler gemacht, den ich zutiefst bereue. Hiermit erkläre ich, dass ich mit sofortiger Wirkung von all meinen kirchlichen Ämtern zurücktrete. Ich weiß aus vorangegangenen Krisen, du kannst nie tiefer fallen als in Gottes Hand. Für diese Glaubensüberzeugung bin ich auch heute dankbar. Vermutlich läuft auch in deinem Leben nicht alles nach Plan. Du musstest dich auch schon von einigen Träumen verabschieden. Du hast deine Jugend und vielleicht sogar deine Gesundheit verloren. Deine Familie ist nicht mehr das, was sie mal war. Du gehst einen schweren Weg und es ist okay, wenn du Gott das klagst. Jesus hat das auch getan. Denn Gott will nicht die Dinge von dir im Gebet hören, die schön klingen. Er will, dass du ehrlich vor ihm bist. Darum halt deinen Schmerz und deine Verluste Gott hin, so wie Hiob, David, Abraham, Josef und Jesus es getan haben. Und du wirst spüren, wie Gott mit dir mitleidet. Und dann verlass dich darauf, dass auch für dich der Tag der Auferstehung kommen wird. Gott wird dich durch die Dunkelheit in sein helles Licht führen. Hab den Mut, wie Jesus zu beten: Mein Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Leidenskelch an mir vorübergehen. Aber es soll geschehen, was du willst. Und nicht, was ich will. Ich bin sicher, dass Gott deinen Schmerz in seine Hände nehmen wird. Er wird dich Dinge lehren, über die du nur staunen kannst. Du kannst trotz Schwächen ein Segen für andere sein und am Ende wirst du zu einem Leben ohne Schmerzen auferstehen. Es ist für mich immer wieder faszinierend zu sehen, wie die Ereignisse im Alten und im Neuen Testament zusammengehören und miteinander verzahnt sind. Manches wird erklärt, einiges wird überhöht und vieles wird weitergeschrieben. Da ist zum Beispiel die Rede vom ersten Adam und vom zweiten Adam. Während im paradiesischen Garten der erste Adam schuldlos in der Liebe Gottes ruhte und voller Frieden mit Gott verkehrte, sehen wir hier im Garten Gethsemane den zweiten Adam unter erdrückender Schuldenlast zu Boden sinken. Das, was dort verbrochen wurde, das wird hier gebüßt. Das, was dort verschuldet wurde, das wird hier endlich bezahlt. Eine neue paradiesische Quelle wurde uns durch Jesus erschlossen. Eine Quelle, bei der wir bis heute immer Gnade und Erlösung finden. Auch du darfst jetzt aus dieser Quelle trinken. Es kostet dich nichts, aber es heilt den Schmerz, den dir deine Verluste gebracht haben. Und es hilft in Zukunft, mit deinen Grenzen zu leben. In einem alten Lied heißt es: O Herr, du hast auch meinen Frieden gesucht in jener finsteren Nacht. Du hast von allem abgeschieden, für mich gebetet und gewacht. Wie sollte ich nicht daran gedenken und aller Orten, wo ich gehe, die Blicke meiner Augen lenken hinüber nach Gethsemane. Amen.